Ja, liebe Freunde, ich freue mich mal wieder hier zu sein. Ist immer schön, selbstverständlich. Wir hören im Swedenborg-Zentrum einen Vortrag über Emanuel Swedenborg. Wer hätte das gedacht? Ein bisschen ist das ja wie Eulen nach Athen tragen. Wer kennt hier Swedenborg nicht? Wer hat den Namen noch nie gehört? Also die meisten kennen den Namen. Oder alle. Da muss man also doch versuchen, etwas mitzugeben, was man vielleicht nicht alle Tage mitbekommt und trotzdem aber sozusagen die Grundlagen nicht vergessen. Es soll also durchaus ein gewisser Überblick über Swedenborgs Leben und Denken sein. Und gleichzeitig haben wir in Zürich vor einiger Zeit mal eine Swedenborg-Postkarte angefertigt. Da ist der Swedenborg also als Verfasser der Apokalypsis Revelata, einer seiner Offenbarungswerke, in der er eben die Johannesoffenbarung auslegt, schon sehr fortgeschrittenen Jahren. Und ich habe hier für jeden eine Postkarte, die man sich mal mitnehmen kann, also geschenkt sozusagen. Wer möchte, kann auch zwei nehmen. Original hängt in Schweden im Schloss Gripsholm, wer da mal ist. Da sind reichlich Gemälde zu sehen. Carl von Linné ist da auch zu sehen und andere, die man kennt. Natürlich auch Könige und Feldherren und unter anderem Swedenborg. Das ist, wie man hier hinten sieht, von Per Kraft gemalt. Nun waren wir vor einigen Jahren mal in Schweden und ich muss dazu sagen, Swedenborg sieht dann doch auf jedem Porträt etwas anders aus, aber ich denke mir, so hat er wirklich ausgesehen. Gut, also wir wollen mal versuchen, uns einen Überblick zu verschaffen. Geboren wurde er am 29. Januar 1688 in Stockholm. Das ist der julianische Kalender zu der Zeit noch. Nach dem gregorianischen wäre das, wenn ich mich da nicht verrechnet habe, der 8. Februar. In Stockholm geboren und am 2. Februar dann auch in Stockholm getauft, in der Jakobskirche, wenn man da mal ist. Die Jakobskirche steht heute noch und in der Jakobskirche steht also auch ein Taufstein und der ist also viele Jahrhunderte nicht ausgewechselt worden. Das wäre dann also der Taufstein, über den auch der Kopf von Klein Emanuel vor mehreren Hunderten von Jahren hing. Nun, wenn man sich seine Eltern und Voreltern anschaut, dann ist das Interessanteste daran vielleicht, dass in seiner Eltern- und Vorelternkette eigentlich zwei Dinge gegeben waren, die er dann auch später in seinem Leben realisierte. Also Swedenborg ist dann doch auch ein Spross seiner Ahnenkette, wie man das häufiger beobachten kann, dass in Kindern und Enkeln doch auch Themen aufleben, die schon vorher angelegt waren. Zum einen ist sein Opa väterlicherseits Bergmann gewesen, Grubenbesitzer. Daniel Isaacson hieß der Opa väterlicherseits. Und auch auf Seiten seiner Mutter findet man Personen, die im Bergbau tätig waren, entweder selber als Mineure oder eben in den Bergbaubehörden Schwedens. Und Swedenborg wird also später auch im Bergbau tätig sein. Und gleichzeitig, das ist auch wichtig, ist ja der Vater von Swedenborg zur Zeit der Geburt von Emanuel Prediger zu der Zeit noch am Hof von dem König Karl dem 11. Und im Laufe seiner Karriere wird dann Jesper Svedberg schließlich sogar Bischof von Skara. Ich glaube, Schweden hatte zu der Zeit so 10, 12 Bischöfe. Und Schweden hat ja auch nicht sehr viele Einwohner gehabt zu der Zeit. Also ich glaube so 4 Millionen oder 5 Millionen in der Größenordnung, wenn man sich dieses große Land vorstellt. Und sein Vater war also Bischof dann später von Skara, ist so eine kleine Stadt in Schweden. Und andere Personen, zum Beispiel der Erik Benzelius, auf den ich noch zu sprechen kommen werde, der auch in der Biografie Swedenborgs eine wichtige Bedeutung hatte. Wir hören gleich noch von ihm, aber an der Stelle sei nur gesagt, der wurde dann auch Bischof. Und weil ich da jetzt gerade bin, ist es nicht unwichtig zu erwähnen, dass Swedenborg, der hieß zu der Zeit allerdings noch nicht Swedenborg, sondern Svedberg, dass also Emanuel Svedberg und später Swedenborg über irgendwelche Kanäle, nicht immer ganz direkt, mit fast allen Bischöfen Schwedens verwandt war. Und das war recht hilfreich für ihn, weil er später aufgrund seiner religiösen Tätigkeit, er hat ja dann religiöse Werke geschrieben, die auch sich kritisch auseinandersetzen mit den Dogmen und herrschenden Lehrsätzen der lutherischen Kirche in Schweden halt. Und er hätte Schwierigkeiten bekommen, er hat auch Schwierigkeiten bekommen, aber er konnte das Feuer austreten, sodass man ihm selber nicht irgendwie Steine in den Weg legen konnte, aber dann eben doch seinen Nachfolgern sehr bald. Aber diese Verwandtschaft hat sich dann schon positiv ausgewirkt. Aber jedenfalls sein Vater, erstmal Bischof, pietistisch geprägt und wird dann im Laufe der Jugend Swedenborgs auch nach und nach befördert. Die Familie zieht schon sehr bald von Stockholm nach Uppsala um, liegt ein bisschen weiter nördlich von Stockholm, ist Universitätsstadt. Und dort wird er Doktor der Theologie an der Universität in Uppsala, der Jesper Svedberg, und dann auch Domkaplan in der Kathedrale von Uppsala, in der dann sein Sohn später, was sich weder Jesper noch Emanuel je hätten träumen lassen, dann später auch beerdigt wurde. Heute liegt also Swedenborg im Dom von Uppsala, wo sein Vater Domkaplan war. Und diese Jugend oder Kindheit, sagen wir mal jetzt erstmal, in einem so doch sehr ausgeprägten religiösen Umfeld. Sein Vater war also eine richtig gestandene evangelisch-pietistische Gestalt im Norden sozusagen Europas. Und diese religiöse Umgebung, wo man den Doktor der Theologie, Professor Svedberg, besuchte in Uppsala und sich austauschte über religiöse Themen im Haus von Jesper Svedberg, prägte natürlich auch Emanuel und legte sicherlich eine religiöse Grundschicht in seiner Charakterbildung an. Swedenborg wird eigentlich nie die religiösen Grundüberzeugungen verlassen, wenngleich er einen langen Weg gehen musste, bis er wieder auf neue Weise sich intensiv der Theologie widmete. Wir werden das gleich sehen. Es gibt auch einige Erinnerungen Swedenborgs an diese frühe Jugend. Ja, das erinnert sich der alte Swedenborg, ist natürlich dann auch schon gefärbt von einem langen Leben, aber es wird sicherlich nicht verkehrt sein, was er sagt. Von meinem 4. bis zu meinem 10. Lebensjahr war ich ständig mit Gedanken an Gott, das Heil und die geistigen Leiden der Menschen beschäftigt. Von meinem 6. bis zu meinem 12. Jahr bestand mein Vergnügen darin, mich mit Geistlichen über den Glauben zu besprechen. In alten Biografien versucht man dann aus diesen minimalistischen Angaben ein bisschen üppiger sich einen Eindruck von der Kindheit Swedenborgs zu machen. Also von seinem 4. bis zu seinem 14. Jahre lebte Emanuel mit seinen Eltern in Uppsala, heißt es in einer dieser Biografien. Das Leben in einer Universitätsstadt, besonders wenn der Pfarrer selbst ein beliebter Professor und Kanzelredner ist, hat jedenfalls einen erweckenden Einfluss auf das Leben eines Knaben. Auch fehlt es dort nicht an Gelegenheit, die allerbesten Lehrmeister für ihn zu bekommen. Natürlich, der Vater ist Pfarrer und Theologieprofessor. Das Haus des Dompropstes Svedberg, welcher zugleich Professor der Theologie an der Universität war, stand allen Predigern und auch allen tüchtigen theologischen Studenten offen, sodass der junge Emanuel häufig Gespräche über theologische Gegenstände anhörte und frühzeitig Interesse an denselben nahm. Auch hörte er jedenfalls seinen Vater häufig seine Idee vom Glauben verfechten, indem er behauptete, der Kopf- und Gedankenglaube sei Teufelsglauben. Und der einzig wahre Glaube sei der Lebensglaube oder ein solcher, welcher sich durch gute Werke äußert. Darin erweist sich eben sein Vater als Pietist. Ihr wisst ja, dass Luther eigentlich die Pointe in die christliche Glaubenslehre hineingebracht hat, dass der Glaube als solcher selig macht und die Werke eher so hinterherhoppeln. Also wenn man erstmal vom Glauben getroffen ist, dann wird man auch in Schwung gebracht, gute Werke zu vollbringen. Aber bis man vom Glauben getroffen ist, muss man mitunter sehr lange warten und kann sich den Glauben jedenfalls nicht durch gute Werke irgendwie erobern. Und dadurch kam so eine gewisse Lähmung in den evangelischen Glauben hinein, weil man eben den Glauben an sich so hoch hätte. Und der Pietismus hat eigentlich schon früh gesagt, also so geht's nicht. Wir müssen, egal ob die Leute nun schon glauben oder nicht, von vornherein die ein bisschen an die 10 Gebote erinnern und an die Nächstenliebe und so weiter. Und dieser Gedanke, dass Glaube und Nächstenliebe, der Vortrag will ja auch einige Grundideen Swedenborgs zusammenfassen, also dieser Gedanke, dass Glaube und Nächstenliebe harmonisch zusammengehören und man nicht sagen kann, wer da der Erste und der Zweite ist, der wird dann später auch die Theologie Swedenborgs kennzeichnen. In seinem Werk über die Lebenslehre, das er später schreibt, da sagt er ganz zu Beginn, alle Religion ist eine Sache des Lebens. Und das Leben der Religion besteht im Tun des Guten. Und man muss lange lesen in diesem Werk, bis da überhaupt der Glaube erwähnt wird. Also zunächst mal ist Religion eine Sache des Lebens und das Leben der Religion besteht im Tun des Guten. Allerdings führt er dann weiter aus, dass man das Gute nicht aus sich selber tun kann, also sich so anstrengen, daraus kommen nur Moralapostel zustande, aber nicht wirklich gereifte religiöse Persönlichkeiten. Und in dem Zusammenhang fällt ihm dann, und da zeigt sich wieder die Genialität Swedenborgs, der an Dingen, die eigentlich jeder liest, und jeder kennt, doch auch besondere Facetten erkennt, die man so dann nicht so schnell findet. Da fällt ihm der Dekalog ein, also die 10 Gebote. Und in den 10 Geboten heißt es ja meistenteils nicht du sollst, sondern es heißt du sollst nicht. Und die 10 Gebote sind von Gott gegeben. Und daraus schließt Swedenborg, dass man den Menschen eigentlich nicht auffordern soll, das Gute zu tun. Das kann er sowieso nicht. Sondern man soll ihm sagen, dass er das Böse nicht tun soll. Das schafft er noch eher. Dass ich ein bisschen Mühe gibt halt. Ja. Ich sehe zwar skeptische Gesichter, aber es soll so sein. Und dadurch bereitet man sich vor für den Gottesimpuls, denn das Gute ist dann letztlich doch eine Schöpfung Gottes in der Seele. Der Mensch reinigt sich, indem er die gröbsten Bosheiten unterlässt und dann zündet Gott in ihm den Willen zum Guten. So in etwa stellt sich Swedenborg das vor. Und damit kriegt er eigentlich wieder die Kurve zu dem Sohn der lutherischen Reichskirche in Schweden, der er ja war, wenngleich er ein schlechter Gottesdienstbesucher war, muss man auch sagen. Da fängt er dann doch wieder die Einsicht Luthers auf, dass der Mensch aus sich heraus letztlich doch nicht das Gute tun kann, aber in einer Weise, die den Menschen nicht in eine Warteposition verdammt, wo man warten muss, dass einem der göttliche Blitz trifft. Ja, ich habe das also erwähnt, um einleitend kurz darauf hinzuweisen, dass seine Bergbaukarriere, auf die ich noch genauer zu sprechen kommen werde, die ihn viele Jahrzehnte seines Lebens beschäftigte, und seine theologische Karriere, die Nachwirkungen hatte wie diese neue Kirche hier, und die ja weltweit verbreitet ist, dass das durchaus schon in seinem Familiengang angelegt war.